Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu und der kernige Micha ist heute bei mir am Start. Guten Morgen, Micha.
Guten Morgen.
Endlich podcasten wir mal wieder zusammen, wir zwei ganz alleine.
Mensch, Junge, wo warst du denn?
Wir sind ja quasi zwei Drittel der Kernmannschaft dieses kernigen Podcastes.
Ja.
Und wir reden heute über ein Spiel für Core-Gamer. So, jetzt reicht's aber mit den schlechten Anspielungen. Wir reden endlich heute über ReCore. Wir hatten während der Gamescom-Podcast darüber kurz gesprochen. Da hatten wir das schon angesprochen und ja mit Inafune auch kurz ein Interview geführt. Und ReCore ist jetzt endlich da, schon eine Weile. Wir haben es gespielt. Du hast es durchgespielt. Ich habe es nicht ganz, also ich habe es vielleicht bis ein Drittel, bis kurz vor der Hälfte gespielt aus Zeitgründen. Aber ich denke, wir können trotzdem darüber reden. Was ist es für eine Art von Spiel und wie es uns gefallen hat? Vielleicht.
Ja,
ich weiß nicht, wie der Satz weitergeht. Mach du einfach weiter.
Ja, wo fangen wir an? Also ReCore, genau. Also Inafune ist dieses Jahr ein bisschen präsent. Der hat auch Dings Mighty No. 9 zu verantworten, was jetzt sehr in Kritik geraten ist aufgrund der nicht ganz so geil gelaufenen Kommunikation in der Kickstarter-Kampagne. Und das Endresultat war jetzt keine Katastrophe, aber wurde den Erwartungen einfach nicht so wirklich gerecht. Und da war man so ein bisschen skeptisch. So, okay, ReCore-Concept, die wird das was? Und also vorab, das ist super geworden, das Spiel, mit ein paar Sachen, die wir dann später nochmal genauer, mit ein paar Einschränkungen, auf die wir gleich später kommen. Aber die Comset hat zusammengearbeitet mit Amateur Design oder so. Und das sind Leute, die halt vorher an Metroid Prime gearbeitet haben, ne? Wenn ich das so richtig wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Und im Prinzip ist dieses Spiel auch eine ziemlich geile Mischung aus so Spielen wie Lost Planet von früher, falls ihr das noch kennt, für die 360 und später auch für PlayStation 3. Und diesen Metroidvania Game Design so. Also man hat sehr viele, sehr ähnliche Elemente. Und bevor wir da jetzt so richtig ins Spiel einsteigen, glaube ich, erklär mir ganz kurz, worum es geht, ne?
Ja, genau. Also bei dem Spiel ging es mir sowieso die ganze Zeit so, dass ich alle paar Minuten gedacht habe, oh, das erinnert mich an dieses Spiel oder oh, das erinnert mich an das Spiel. Also Ratchet und Clank habe ich ganz oft gedacht und so. Da kommen wir ja gleich nochmal vom Gameplay drauf. Erstmal kurz zur Herleitung. Also wenn man sich ein bisschen zurückerinnert, wird man vielleicht den Trailer auf jeden Fall gesehen haben. Der blieb mir zumindest sehr positiv in Erinnerung. Ich glaube, es war vorletzte Gamescom oder E3. Als ReCore das erste Mal gezeigt wurde, ich glaube, es war auf der E3, wo man diesen Roboterhund gesehen hat, der so eine Art Kugelbauch hat und eine sehr charmante rothaarige Heldin, die in so einer, ja, so ein bisschen so eine Mad Max-Atmosphäre, also so mit so einem Exosuit, mit der sie Double Jump machen kann, auf so einer Art Wüstenplanet unterwegs ist und in Actionkämpfen den Gegnern mit so einer Angelleine, also mit so einer elektrischen Angelleine den Core, also wie bei dem Hund auch, diesen Bauch rauszieht und damit eben die Gegner erledigen kann. Das war so das, was man im Trailer gesehen hat, ein bisschen Gameplay von in die Richtung Jump'n'Run oder so Plattformer wurde angedeutet und ab dem Moment war mir klar, wow, das ist ein Spiel, das will ich spielen, das sieht nach einer geilen Atmosphäre aus, tolle Charaktere, also sie hat mich total angesprochen, der Hund hat mich angesprochen, der wirkte sehr, sehr natürlich, obwohl er eben so einen Roboterkopf hat und kein richtiges Gesicht. Und diese Andeutung der Gameplay-Mechanik hat mich auch total angesprochen.
Ja, und die freudige Nachricht ist alles so genauso im Spiel.
Genauso wie im Trailer.
Ja, genau, ist alles genauso im Trailer. Also da lügt der Trailer mal nicht, auch wenn der vorgerendert war. Aber das Spiel hat auch wirklich genau die Ästhetik, hat auch genau diese Eigenschaften, tolle Figuren. Und auch dieses Gameplay-Element mit dem Core rausziehen, das erklären wir gleich noch mal genauer. Und das ist auch eine coole Ausgangssituation. Also ohne zu viel zu verraten, du wachst auf als Jewel. So heißt sie, das ist die
Jewel Adams,
genau, das ist die Protagonistin, die wacht aus so einem verfrüht oder verspätet aus so einem, das weiß ich nicht so genau, aber
Kryoschlaf heißt es,
ja. Ja, auf jeden Fall zu einem falschen Zeitpunkt des Kryoschlafes auf. Und sie hat und eigentlich geht es darum, dass die Menschheit die Erde aufgeben musste aufgrund einer Seuche. Und deshalb haben die dann Leute losgeschickt, um einen neuen Planeten zu terraformen und eigentlich sollten die dann zu dem richtigen Zeitpunkt aufwachen. Also die haben dann
Terraforming sollte automatisiert vonstatten gehen. Richtig. Und wenn der Planet dann fertig ist, dann wachen alle auf.
Richtig.
Scheiße, also gelaufen.
Total. Also weil du
aufgewacht und Kaffee war leer.
Nicht nur Kaffee war leer, sondern irgendwas ist mit diesen Maschinen, die das Ganze machen sollten, ist halt irgendwie passiert. Da gibt's halt eine ziemlich coole Nebengeschichte, die parallel zur Haupthandlung erzählt wird, die Ereignisse vor dem Aufwachen sozusagen rekapituliert. Die will ich jetzt nicht vorwegnehmen, aber die ist eigentlich ganz cool. Also da gibt's halt extra so Logs, die das dann nochmal beschreiben. Und naja, also du wachst halt auf und das Terraforming ist halt irgendwie so mittendrin. Also es sieht halt gerade so aus, dass Julie halt überleben kann, dass sie atmen kann und dass sie über die Oberfläche laufen kann. Aber irgendwie siehst du halt, das ist alles irgendwie Baustelle. Also die Stationen sind alle nicht fertig gebaut und einige Maschinen haben einfach mittendrin ihren Dienst quittiert und du musst halt herausfinden, was da eigentlich los ist. Und das Besondere an dieser ganzen Geschichte ist auch, dass du erst einmal alleine bist. So, du bist halt der einzige Mensch weit und breit. Und es gibt zwar Logs, die mit Jules Vater zusammenhängen. Also der hat dann Nachrichten aufgezeichnet, bevor sie losgereist ist. Aber das ist etliche Jahre her. Also das sind
200
halt
oder so,
200 Jahre sagen. Und ewig. Und der ist auch nicht mit in diesen Kryoschlaf gegangen, weil er als Wissenschaftler auf der Erde, irgendwie Pionier auf der Robotik. Das hängt dann auch mit den Kumpanen zusammen, über die wir gleich sprechen. Und deswegen waren seine Dienste auf der Erde deutlich nötiger, um da alles irgendwie auf Vordermann zu bringen und alles vorzubereiten. Und hat sich dann deshalb so aufgeopfert und gesagt, okay, ich bleib hier und ich sorge dafür, dass meine Tochter aber ein neues Leben bekommt, was an sich schon eine echt melancholische Ausgangslage ist. Und so sind diese Dialoge auch geschrieben. Also der redet halt die ganze Zeit so, weil der weiß halt, dass er seine Tochter nie wiedersehen wird. So.
Monologe, und macht dann, oder? Man hat ja keinen direkten Dialog.
Genau, es sind immer so Monologe und Jules wacht auf und ist halt allein und hat alles, was sie hat, ist irgendwie so ein Fragment, so ein Erinnerungsfragment aus der Vergangenheit. Und das hat mich sofort erwischt. Also ich war direkt von Minute 1 konnte ich mich sofort mit der Figur identifizieren, weil das irgendwie sofort klar gemacht wird. Da gibt es um eine einfache Prämisse, find raus, was los und überleb irgendwie. Und diese Situation ist halt einfach wie ausweglos irgendwie. Und das transportieren die innerhalb der ersten Minute unglaublich gut.
Ja. Und allein die Stimmung auch, wenn man dann aus ihrem Raumschiff-Apartment, weiß nicht, aus ihrer kleinen Station da rausgeht und einfach diese Far Eden heißt der Planet, einfach diese Wüstenlandschaft da, es hat so eine Dürre. Also weißt du so, es ist so unwirtlich auch. Also es gibt ja so Spiele, da gehst du dann raus. Ich habe zum Beispiel Robinson gespielt, The Journey. Und da öffnet sich die Luke, eine ganz ähnliche Situation, dieses VR-Spiel von Crytek.
Genau.
Und du siehst einen grünen, saftigen Dinosaurierplaneten und du willst sofort rausrennen und oh, wie geil, wie schön ist das hier, ja? Und du willst alles erkunden. Mhm. Und da öffnet sich die Luke und du guckst einfach erstmal nur auf Wüste, Sand. Sie hat ja dann auch immer so ein Halstuch rumgewickelt, damit sie eben Beduinen. Und das ist eine total karge Atmosphäre und passt aber auch perfekt zu dieser, ich bin halt allein auf diesem gottverfluchten Planeten, ja.
Genau.
Und überall liegt Schrott rum und das macht ja auch spielerisch Sinn, weil sie ja mit diesem Schrott dann eben sich auch Zeug zusammenbastelt und die Maschinen liegen brach. Und das Coole ist dann, was du schon angesprochen hast, mit diesen Robotern, die dann überall rumlaufen, die passen total gut in die Welt. Also es gibt immer wieder so Situationen, dass du eine kaputte Maschine gerätst und dann willst du die reparieren und es gibt dann so Autobots oder Corebots heißen die, glaube ich, so kleine Hilfsroboter, die aussehen wie so Stecker. Und wenn du die wieder einsammelst, ganz simple Spielmechanik im Endeffekt, du suchst die im Level verteilt oder in der Welt und dann laufen die wieder hin und du findest dann auch so Cores, da kommen wir jetzt ja gleich im Detail dazu, aber das passt irgendwie gut in diese Welt, weil es nicht nur ein Spielelement ist, sondern sich auch innerhalb dieser, ich bin hier auf diesem Brach, auf diesem stillgelegten Experiment und ich muss wieder diese Bots finden, um da quasi das wieder in Vordermann zu bringen. Und das ist eine total dichte Atmosphäre, obwohl eben so wenig da eigentlich zu sehen ist.
Ja, und auch so ausweglos. Und das Tolle ist halt eben, dass dann deine Roboter, du hast, das ist auch wirklich total zentral für die Geschichte und auch für das Gameplay. Der Adams, dein Vater der Vater von Joel, der hat im Prinzip drei Cores erfunden, also drei verschiedene Typen von KIs. Weil er der festen Überzeugung ist, wenn man eine KI entwirft, dann ist das so wie in diesen alten Science-Fiction-Filmen, das sagt er auch wirklich so, dann findet der Roboter alles zu perfekt und sieht die Fehler am Menschen und wird den Menschen vernichten. Also Skynet lässt grüßen. Und deswegen hat er als Theorie entworfen, dass diese KIs auch Schwächen haben müssen, also dass die zum Beispiel ängstlich sind, dass sie bestimmte Ängste haben oder dass sie bestimmte Verhaltensweisen haben, die wirklich an Menschen erinnern. Weil Menschen sind fehlerhaft und deswegen sollten dann die Roboter, was ja übersetzt Sklave heißt, aber die sollten halt auch genau ähnliche Fehler haben. Und das soll dann verhindern, dass diese Fehler, dass die Roboter sich über den Menschen irgendwie stellen, so. Und aber auch gleichzeitig, dass der Mensch sich besser mit den Robotern identifizieren kann, wenn er dann einfach Eigenschaften an sich haben, die mit denen man dann irgendwie was anfangen kann. Und also das Roboterhafte im Prinzip wegnehmen. Und genau das macht das Spiel auch mit den Kumpanen, die du hast, weil den ersten Roboter, den man halt mit dabei hat, das ist der Hund, den man von den Covern kennt, von den Trailern kennt und so. Und der verhält sich wirklich wie ein Hund. Und das ist super geil gemacht. Also das ist kein Roboterhund, das ist ein Hund irgendwie so. Ja, und das sind auch geil.
Aus Metall.
Genau. Ja, aus Metall.
Ein Lebewesen aus Metall.
Genau, ein Lebewesen aus Metall. Und das wird halt auch geil in der Geschichte erklärt. Das kann so ein kleiner Minispoiler, kommt irgendwie so nach 2 Stunden, sagt er dann in so einem Nebensatz, sagt der Vater, ja, ich hatte ja eigentlich so eine Hundehaarallergie und deswegen habe ich den Roboterhund gebaut. Und, aber der ist mitgereist. Also es war Julies bester Freund, während ihrer Kindheit und ohne den kann sie nicht. Und deswegen ist er mit in dieser Kryoschlafkammer mitgereist und als Roboter braucht er natürlich diese ganze Energieversorgung auch nicht. Deswegen ist das kein Problem für ihn. Aber so würde sie sich nicht alleine fühlen, wenn sie dann dort aufwacht. Mhm. So. Also er hat ja direkt einen Freund, den sie aus alten Tagen kennt. Das ist der Grund. Deswegen hast du auch sofort eine emotionale Verbindung zu diesem Hund. Ja. Und das ist so gut im Spiel gemacht, wie die eingefügt sind, wie die integriert sind, diese Roboter. Da gibt's später halt dann auch mehr.
Genau, das ist ja eher eine Spielmechanik. Also du findest dann, du kannst auch wechseln zwischen diesen Begleitern dann. Mhm. Du hast dann, das kann man ja sagen, so ein Spinnenkrabbler, der dann ein bisschen ängstlicher ist. Mhm. Ängstlicher. Und das Coole daran, deswegen erwähnen wir es jetzt, das ist ja kein Spoiler, wir sagen ja nicht, wie man die findet, sondern die haben verschiedene Fähigkeiten.
Genau.
Also du kannst die auch, den Hund kannst du eben so ganz klassisch schnüffeln lassen, indem du eben sagst, hey, hier liegt irgendwo was vergraben, dann schickst du ihn los und dann schnüffelt er dir da was frei. Das können dann Feinde sein oder eben irgendwelche Gegenstände oder Lootboxen. Und bei der Krabbelspinne zum Beispiel, die hat eben die Fähigkeit, an so senkrechten Wänden hochzukrabbeln, an bestimmten, die so aussehen wie so Magnetleitbahnen oder so.
Genau.
Und da musst du sie halt quasi verwenden, die Spinne, dann wechselst du zwischen den zwei Charakteren. Und kann sich dann an ihr festhalten, um da hochzuklettern. Also es ist alles, alle Mechaniken in diesem Spiel werden auch immer innerhalb dieser Welt wunderbar erklärt, finde ich. Also es gibt nichts, was man tut, bei dem man nicht das Gefühl hat, das ist jetzt nur irgendwie eine Arcade-Mechanik oder das ist jetzt irgendwie nur für Punkte und Highscore. Es fühlt sich alles organisch in diese Welt ein. So metallisch und mechanisch sie auch ist.
Ja.
Es passt wunderbar und es wird immer auch sinnbildlich erklärt.
Ist ein total gutes Narrative Design. Also das macht super, super viel Sinn. Und das Coole ist, also das ganze Spiel hat trotzdem so eine Art Roboter-Baukasten. Also du kannst die Roboter, also Jules.
So ein Upgrade-System.
Richtig, ja. Genau. Also Jules selber kriegt jetzt nicht so viele neue Fähigkeiten dazu. Über die Waffe reden wir gleich nochmal. Aber die Roboter kannst du halt sehr detailliert ausbauen. Also natürlich mit Upgraden und bessere Teile bauen. Das unterteilt sich dann den Kopf, Rumpf, Arme, Beine.
Und du findest dann so Blaupausen
genau.
Und so, und dann brauchst du eben die Einzelteile und dann kannst du die bauen.
Ja, und du musst so Ressourcen sammeln. Also da kommt dann auch dieser Ratchet & Clank Element her. Also wenn du so Kisten knackst oder irgendwie andere Sachen aufsprengst, dann sammelst du ganz Ratchet & Clank typisch diese ganzen Kristalle ein. Also was bei Clank die Bolts sind, also die Schrauben und so weiter sind hier so Mineralien und Kristalle, aber es fühlt sich sehr, sehr ähnlich an. Und das Geile ist, diese Cores kannst du trotzdem wechseln zwischendurch. Also du kannst die Cores sind wie die Seele des Roboters wirklich. Und du kannst dann dem Mac, das ist der erste Roboter zum Beispiel, da kannst du seine Seele in den Körper des Spinnenroboters zum Beispiel reinsetzen. Und sofort verhält er sich anders. Also der hat natürlich die körperlichen Eigenschaften des Spinnenroboters. Also der macht nach wie vor dieselben Sachen. Aber der verhält sich ganz anders. Der hat dann einen anderen Spezialangriff, das verändert sich auf jeden Fall. Und der hat, die Animationen sind auch komplett anders irgendwie. Also du kannst irgendwie da immer wechseln und so und siehst immer wieder andere Sachen. Das ist total geil gemacht.
Ja, und die Farben, da müssen wir jetzt drauf kommen. Also die Cores haben verschiedene Farben. Das ist das, was der Vater am Anfang eben erzählt mit diesen Charakteren, gell? Und die Feinde haben auch diese Farben. Und genau. Da kommt Jewel Adams Upgrade-Fähigkeit quasi dazu. Sie levelt auch ein bisschen auf, aber wie du schon gesagt hast, sie hat eigentlich, die Fähigkeiten sind eigentlich eher über diese Begleiter übertragen. Sie hat halt den Double Jump von Anfang an und sie hat so einen Dash, mit dem sie dann eben nach dem Double Jump auch noch dashen kann, der total wichtig ist. Damit kommst du auch ein bisschen schneller voran und sie hat eine Waffe. Also du wechselst nicht wie bei Ratchet & Clank ständig die Waffen hin und her, aber du wechselst trotzdem innerhalb der Waffe auf die verschiedenen Farbcodes. Und das fühlt sich dann schon eher wieder so ein bisschen Richtung Mega Man an, finde ich. Du hast rot, gelb, grün und farblos, oder?
Genau, das gibt so einen neutralen weißen Schuss, der alles kann.
Und wenn du einen blauen Feind triffst, dann ist man ja eher so gewohnt, okay, das ist dann ein Eisfeind, also schieße ich mit Feuer auf ihn. Also zumindest am Anfang ist mir das dann immer passiert, dass ich so komplementär gedacht habe. Weißt du, dass ich dachte, okay, mit Rot, das ist eher so ein bisschen feurig und Blau ist dann so der Elektro oder Eis oder so. Das sind ja so die typischen Farbcodes in Videospielen. Hier ist es andersrum, rote Feinde musst du mit roter Waffe beschießen, gelbe mit gelben und so. Und dann gibt's noch so Mischfarbenfeinde, die dann auch zwischendurch mal ihre Farbe wechseln und solche Geschichten. Aber du wechselst eben mit dem Steuerkreuz die Farbladung deines Gewehrs und machst dann den Gegnern Schaden. Und dadurch wird der Kampf halt so ein bisschen aufgewertet. Strategisch würde ich jetzt nicht sagen, es ist immer noch sehr, sehr, sehr actionorientiert. Und ist eher auf Reflexe und im richtigen Moment Double Dashen und sowas. Die Farbe ist halt so, man muss halt drauf achten.
Es kriegt die Kämpfe bekommen eine Dynamik. Und die Kämpfe finde ich großartig bei Recore.
Weil total, die sind super.
Die sind super geil. Also die sind halt schnell. Das ist das erste große Plus. Also es ist jetzt nicht so Bayonetta schnell natürlich, war kein Brawler und so, aber es ist halt einfach so diese Unkompliziertheit. Also du sagst, es geht um Reaktionsfähigkeit und das stimmt auch. Man muss halt viel rumdashen, man muss halt irgendwie versuchen auszuweichen, dann muss die Muster der Gegner erkennen und so weiter. Und das wird fortlaufend immer interessanter mit den Farben. Man denkt am Anfang so, okay, ja, schieße ich jetzt halt mit Rot auf die roten Feinde.
Am Anfang kommt ja auch nur eine Farbe.
Ja, ja, und man denkt so, okay, ja, super, jetzt muss ich halt Farben aussuchen. Aber das hat einen Sinn, weil diese ganzen verschiedenen Waffen, die Waffenfarben haben ja auch unterschiedliche Wirkungen. Also Blau zum Beispiel ist ja so ein Elektroschocker, der hält Gegner auf, was bei einem, wenn man einen Roboter unter Strom setzt, dann bleibt er halt so ein bisschen stecken. Und dann gibt es Gelb, der auch so eine blockende Wirkung hat. Und dann gibt es Rot, das hat so eine zerstörerische Wirkung. Und du musst zum Beispiel dann später Schilde von Gegnern dann erstmal schwächen und dann die Farbe wechseln, um einen anderen Effekt zu erzielen und so. Also man wechselt also im Prinzip die ganze Zeit durch. Und das Geile ist ja, dass deine Companions, je nachdem, welchen du gerade ausgewählt hast, ja auch immer irgendeine Sonderfähigkeit haben. Also die mischen immer im Kampf mit.
Können sie so drauf hetzen.
Richtig,
man kann die so drauf... so ein Zelda-Lock mit der linken Taste. Und dann kannst du sagen, jetzt greif an, jetzt greif den an. Oder ich mache das gerne, dass ich sage, du greifst den an und ich kümmere mich derweil um den anderen da hinten oder so. Halt mir den vom Hals.
Genau.
Kannst aber auch dann so Combo-Moves und solche Geschichten machen.
Richtig, richtig. Und dann gibt's halt diesen Move, den wir halt auch im Trailer erklärt haben, dass die Jewel mit ihrem so einer Art Greifhaken rausfahren kann und damit den Core von den jeweiligen Robotern rausziehen kann. Das ist halt wieder
aber
das
erst Herz. Ab einem bestimmten Moment.
Genau.
Wenn der Schutzschild oder die Energie weit genug nach unten gegangen ist.
Das sieht man dann immer auf der Energieleiste. Da gibt's halt irgendwo so einen Strich, halt irgendwo eine Zäsur. Da kannst ab hier kannst du halt ziehen und da muss man auch immer ein bisschen abwägen. Also wenn man es jetzt kurz nach dieser Grenze macht irgendwo, dann wird es schwerer. Dann ist es halt wie so eine Art Tauziehen. Das ist so ein kleines Minigame, wo du immer im richtigen Moment ziehen musst, um den Core dann irgendwie zu ziehen. Und das wird natürlich immer einfacher, je weniger Energie der Gegner hat. Aber man bekommt dann im Gegenzug auch weniger Erfahrungspunkte dafür.
Und man muss halt auch aufpassen, wann man das macht. Weil währenddessen kann man eben noch getroffen werden. Und dann wird dieser Move auch wieder abgebrochen.
Genau.
Also wenn du das bei Gegnern machst, die noch viel Energie haben, dann dauert es entsprechend lang, weil du ja auch, wie du gesagt hast, abwarten musst manchmal mit dem Ziehen, damit es nicht reißt sozusagen, die Leine. Das hat so einen Angelcharakter, finde ich.
Genau.
Und wenn die anderen Gegner, wenn dann so kleine Fliegen, so nervige Fliegergegner irgendwie auf dich zukommen und dich treffen, dann wird's halt abgebrochen. Und in bestimmten Momenten kann man dann auch so einen Power-Move machen, dass man quasi direkt Zugriff auf diesen Chor hat und ist dann wie so ein Finishing-Move.
Genau. Das,
total befriedigend, dieses Kampfsystem, weil man so viel beachten muss und man ist, also so ein bisschen wie bei so einem Bullet Hell Shooter, irgendwann ist man so in so einen, man schaut mit so offenen Augen auf diesen Bildschirm und sieht halt irgendwie 18 Dinge gleichzeitig und muss sich entscheiden, was man damit jetzt anfängt mit dieser Information.
Ja, ich habe das Spiel auch so rund 20 Stunden gespielt, mir ist dieses Kampfsystem auch nie langweilig geworden. Nee, und es ist halt auch falsch schnell. Also es ist halt so ein bisschen Borderlands-artig aufgebaut mit den Erfahrungspunkten. Also man kommt später dann so in Gebiete, wo die Gegner halt relativ stark sind. Man sieht immer so eine Zahl, wie hoch die gestiegen sind. Und diesen Move, den du jetzt gerade erwähnt hast, dass man dann halt sofort den Core rausziehen kann, der wird immer wahrscheinlicher, je höher du vom Level bist. Davon ist das abhängig. Und das ist großartig. Also, die Kämpfe können teilweise auch nur 10 Sekunden gehen. Die sind falsch schnell. Nee. Und aber das macht den Reiz halt eben aus. Also wenn du geil bist, dann kannst du halt total flotte Manöver ausführen und du kannst auch immer taktieren mit deinen Robotern. Zum Beispiel dieses Spinnenwesen, dieser Spinnenroboter, der hat so eine Art, ich würde mal sagen, Geschützturm, der schießt dann eher so aus der Distanz und dann musst, wenn du das richtig timest, dann kannst du einen Gegner so richtig gut unter Beschuss nehmen oder ein Ablenkungsmanöver starten. Und der Mac zum Beispiel hat diesen Dash, der springt hechtet auf den Gegner so drauf. Und das ist zum Beispiel super praktisch, das habe ich oft gemacht. Wenn man den Core gerade rauszieht, dann ist der Gegner ja mit dir beschäftigt, aber wenn du in dieser Sekunde dann auch wirklich den Mac dann auf ihn draufschleuderst so und der lenkt ihn ab, kriegst du den Core meistens, nicht immer, aber oft. Und das sind halt so Manöver. Und dann gibt's halt noch so einen gorillaartigen Roboter, der kann halt irgendwie so auf die Gegner so drauf trampeln. Der hält sie sozusagen auf, so dass Gegner, die haben auch alle unterschiedliche Verhaltensmuster. Es gibt einige Gegner, die rasen wirklich auf dich zu. Aber mit diesem Gorilla kannst du die zum Beispiel aufhalten. Und später gibt's dann noch so einen, der rumfliegt. Seinen Namen habe ich jetzt gerade nicht parat, aber der ist halt so ein schwebender Roboter. Der hat auch so Distanzschüsse, die darauf sind. Und das ist super. Und du kannst immer 2 Companions mit dabei haben und dann auch während des Kampfes wechseln. Also wenn du jetzt merkst, ah scheiße, jetzt komme ich mit dem Hund nicht weiter, kannst du wechseln zwischen einem anderen Companion.
Das war, glaube ich, die Situation, die uns bei der Gamescom verloren gegangen ist. Ich habe doch mit Tom und Robin über Recore gesprochen. Und hatte da den Aufnahmeknopf nicht gedrückt.
Okay.
Und da sind wir eben rein zu Recore und wir wurden in so ein Level reingeschmissen. Also wir waren wirklich 2-3 Stunden im Spiel drin. Also an der Stelle, an der man schon alle Waffenfarben hat und eben dann so in so eine Arena kommt, wo dann eben verschiedene Gegner auf dich zurennen. Und wir waren völlig überfordert in der Situation. Wenn du das Spiel zum ersten Mal spielst, du hast alle 4 Farben, überall sind Feinde und du weißt halt noch nicht, wie das mit dem Cores geht. Du weißt noch nicht, wie du den Angriffsmove mit den Robotern machst und so weiter. Und du weißt noch nicht, was die Farben bedeuten. Und in dem Moment dachten wir nur, holy fuck. Also, Inafune hat dann auch gesagt, es gab einen, der, glaube ich, diese Demo geschafft hat.
Ja? Also, ja.
Weil alle anderen immer sofort gestorben sind. Und das war ja auch logisch. Und dann hatte ich schon so ein bisschen Sorge, dass das halt so unausgegoren erscheinen wird, dieses Spiel. Aber da muss man sich gar keine Sorgen machen. Die ersten 2,5 Stunden, würde ich sagen, werden diese ganzen Elemente nach und nach eingeführt. Also man findet halt eben dann so Zelda-mäßig alle 20, 30 Minuten findet man dann halt irgendwie wieder eine Kiste, dann ist da so ein kleiner Dungeon und dann ist da drin dann halt der rote Farbstrahl, ja, oder dann kriegt man halt den blauen und so weiter. Und dann kommen auch erstmal eine Weile dann halt nur blaue Feinde und so. Also das Spiel lässt sich dann auch eben die Zeit, dich in diese Elemente einzuführen. Ohne aber langweilig zu sein. Also auch da sind die Kämpfe schon sehr schnell und machen total viel Spaß.
Das ist super. Also das ist auch, Zelda ist das eigentlich auch ganz gutes Stichwort, weil das ganze Spiel ist halt auch ähnlich strukturiert. Also du hast eine Oberwelt, da du durch dieses Wasteland durchläufst und verschiedene Sachen finden kannst. Open World ist doch ein stark strapazierter Begriff. Das passt auch nicht so richtig.
Also Oberwelt passt ganz
gut. Oberwelt passt viel besser, genau. Also es ist auch so sehr, sehr ähnlich und man deckt halt nach und nach immer so Geheimnisse auf der Karte auf, auch versteckte Dungeons gibt es.
Aber sieht schon alles sehr gleich aus. Also da haben die Gebiete so ein bisschen unterschiedlichen Charakter, aber da gibt's wenig zu entdecken, mal abgesehen von irgendwelchen optionalen Höhlen oder da mal ein Chor oder da mal eine Kiste.
Ist halt karg,
Die Schnellreiseoption ist schon sehr sinnvoll da an der Stelle.
Auf jeden Fall. Ja, es ist halt auch so, dass also das Kernstück sind dann halt wirklich auch die Dungeons irgendwo, die dann halt wirklich sehr, sehr Metroid-Vania-mäßig irgendwie aufgebaut sind und so.
Kommt drauf an, ja. Unterirdisch würde ich sagen, ja. Mhm. Und dann gibt's aber ja auch ganz starken Fokus auf die Plattformer-Geschichte.
Genau, das sind diese überirdischen Sachen.
Ja.
Ja, also das
würde ich aber auch als Dungeon bezeichnen. Also es ist eher dann halt wie so ein Himmelsdungeon oder sowas in der Art. Weißt du, was ich meine? Also
Freiluftdungeon.
Ein Freiluftdungeon. Also es gibt halt die ganz klassischen, da gehst du unter Tage und da ist dann halt auch alles so ein bisschen Höhlen und überall krabbeln Käfer rum und so weiter.
Ja, ja.
Und dann findest du so alte Fabrikanlagen und musst dann irgendwelche Schalterrätsel aktivieren. Und also sehr Zelda-esk, aber auf eine sehr actionreiche Komponente, genau. wenn man weiß, wie ich meine. Also
es hätte man Lost Planet
klar, Rätselstruktur.
Ja, ja, genau. Es hätte man Lost Planet mit Zelda gekreuzt. Also so fühlt und sich das halt wirklich an.
Genau, und bei den Lufttempeln, nenne ich es jetzt mal, da ist es dann halt wirklich so, dass du 100, 150 Meter über der Erde so Bruchstücke einer alten Raumstation quasi, also oder so einer alten Fabrikanlage mit so Fließbändern und Förderanlagen und dann balancierst du da drauf rum, musst irgendwie Plattformen aktivieren, die dann fahren, musst das richtige Timing erwischen, dann musst du wieder wechseln zur Spinne, damit du eben an so einer halben Kette irgendwie dich langhangelst, damit du auf der anderen Plattform landest, musst aber vorher auf der Plattform noch ein Schutzschild deaktivieren, damit du auf der überhaupt landen kannst, um dann schnell durch das nächste Schild durchzuhüpfen, was dir nochmal Energie gibt, um einen Doppeljump zu machen. Und das sind richtig, richtig anspruchsvolle Plattformer-Sequenzen, die, glaube ich, auch sehr schnell zu Frust führen können, wenn man diese Art von Gameplay nicht mag.
Das stimmt, ja, aber ich muss sagen, es steuert sich wie eine Eins. Super. Also ich habe, ich hatte da null Probleme mit irgendwas. Gut, ich habe auch viele 3D-Plattformen in den letzten Jahren halt auch gespielt. So ist jetzt, also ich glaube, wenn man das noch nie gemacht hat, dann ist das wahrscheinlich auch schwierig, die Entfernung einzuschätzen, weil Julia wirklich sehr weit fliegen kann mit ihrem Exo-Anzug. Sie hat halt diesen Antrieb und das Dashen, da muss man erstmal ein Gefühl für kriegen. Aber das fand ich dann nach einer Zeit einfach total geil. Das
macht so Bock, oder?
Ja, und das ist super. Und es geht auch, also du hast das Laufen im Spiel. Also es gibt einen extra Dungeon, der besteht nur aus diesen Jump'n'Run-Sequenzen, der ist halt optional, damit der Story nichts zu tun, da kriegt man aber so Extras irgendwie und da musst du auch halt total unter Zeitdruck so große Klippen überwinden, das hat schon fast Parkour-Charakter. Es gibt zum Schluss am Spiel, gibt's eine große Sequenz, wo sehr viel von solchen Plattformen drin sind, also wenn dir das am Anfang gefallen hat, dann gefällt dir das im Laufe des ganzen Spiels. Also, das ist auch immer sehr abwechslungsreich und es ist auch schwer, also das sind mitunter die schwersten Parts des gesamten Spiels, weil das auch tricky ist vom Timing her. Manchmal muss man
manchmal ist auch ein bisschen so Trial and Error dabei, oder? Dass man erst ab einem gewissen Punkt innerhalb dieser Jump'n'Run-Sequenz kapiert, okay, und jetzt muss ich an der Stelle diese Plattform an der Stelle da aktivieren, damit ich da drauf komme. Also man muss manchmal so ein bisschen schlussfolgern und da erst an der Stelle gewesen sein, um dann so richtig zu erkennen.
Ja.
Aber insgesamt trotzdem ein super geiler Flow. Also da rumzudüsen und rumzuchatten und rumzudashen und im richtigen Moment, das ist schon sehr befriedigend dann auch, wenn man diese Sequenzen dann schafft. Und innerhalb der Dungeons ist die Abwechslung auch immer so vom Pacing her, finde ich, ganz gut, dass man eben dann wieder zwei, drei Minütchen hat man dann irgendwie wieder eine Jump'n'Run-Sequenz. Dann kommt wieder irgendwie eine Arena, wo dann die Tore zugehen und so ganz klassisch irgendwie lauter Feinde auf dich geschissen werden. dann aktivierst du wieder einen Schalter, sammelst den ganzen Loot ein und dann öffnet sich's wieder, dann hast du wieder eher so ein bisschen so einen kleinen Erkundungspart. Also ich finde, das ist auch immer sehr abwechslungsreich.
Ja, und Bosskämpfe gibt's natürlich auch, die auch alle ziemlich cool sind. Also die funktionieren alle nach einem sehr ähnlichen Gameplay-Prinzip. Also das, was man
klassische Bosse halt so.
Oder? Ja, klassische Bosse. Aber ist geil. Also es macht Spaß, die dann zu besiegen und so. Und obwohl das ja Ganze sehr, 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 sehr technisch aussieht mit Science-Fiction und so, ist immer noch optisch abwechslungsreich genug. Und ich finde eh geil, was sie mit der Unity-Engine gemacht haben. Ist der Hammer.
Stimmt, ja.
Ja, also was? Ja,
Unity.
Das ist Unity.
Erzähl keinen Scheiß.
Doch, kein Scheiß, wirklich. Also,
wir hatten doch neulich in den Kommentaren jemand, der gesagt hat, wir würden die Unity-Engine bashen.
Ja.
An dieser Stelle, wir loben die Unity-Engine.
Nee, völlig.
Wenn also das wirklich Unity sein soll.
Ist richtig geil. Also auf dem PC sieht super aus. Sieht wirklich extrem schön aus. Auf der Konsole auch. Da gibt's den einzigen Unity-Nachteil, den andere Unity-Spieler auch haben. Das sind die langen Ladezeiten. Das ist ein bisschen doof. Die haben sie mit dem Patch auch schon ein bisschen reduziert. Da wartet man dann immer eine Minute und das ist schon manchmal ein bisschen doof, wenn man halt manchmal öfter stirbt und muss dann eine Minute warten. Das ist nicht so gut gelöst, aber das ist so ein Speicherverwaltungsding von Unity. Da können die Entwickler auch nicht so viel machen. Also das ist eben so ein ähnliches Problem, haben auch so Spiele wie Layers of Fear und so. Aber ey, wie sieht das aus? Das sieht hammergeil aus. Und es ist so. Also ich
habe nur gerade mal nachgeschaut, es hat 2016 die Unity Awards in der Kategorie beste 3D Visuals gewonnen.
Ja, aber zu Recht.
Hätte ich jetzt nicht erwartet, Respekt an die Entwickler. Ich habe es am PC gespielt. Das sind die zwei Plattformen, das ist einer der Xbox Play Anywhere Titel.
Ah ja.
Das heißt, man kann das sowohl auf der Xbox One als auch auf dem PC spielen und eben wie man Bock hat. Und es sieht auch wunderschön aus am PC. Und die Ladezeiten sind da, klar, ich habe eine SSD drin, die sind relativ fix. Also das macht, nach dem Sterben macht das wupp und man ist wieder da.
Ja, das ist ja cool. Ja, das habe ich auch gelesen. Also ich glaube, Eurogamer hat einen sehr guten, die machen ja immer so Analysen von Spielen, sehr coole. Und die haben dann halt auch die Ladezeiten hervorgehoben. Und da, also wenn man es jetzt nur auf Xbox spielt, muss man, das ist die einzige technische Sache, auf die man sich einstellen muss. Es gab wohl am Anfang auch ein paar Bugs, die habe ich jetzt nicht mitgekriegt, weil ich schon zwei Patches draufgezogen hatte. Mhm. Also da ist mir jetzt nichts Game-Breaking-mäßiges aufgefallen. Aber ich glaube, die Early Adopter, die hatten ein bisschen Probleme mit ein paar Fehlern, die dann aufgetaucht sind. Aber na gut, aber insgesamt muss ich sagen, also auch aus Entwicklersicht finde ich geil, was sie gemacht haben. Ich finde Unity generell gut, aber es hat halt einfach so unter Spielern immer so den Ruf, scheiße zu sein, weil es ja auch eine sehr zugängliche Engine ist und sehr viele weniger talentierte Entwickler halt einfach Ausnahmesachen machen können. Und deswegen denken viele, sind in diesem Irrglauben, dass Unity nichts kann. Und schaut euch Recore an, das sieht halt aus wie ein AAA-Titel, wie ein normaler. Und das ist super beeindruckend gemacht.
Ist aber gar nicht so teuer wie ein AAA-Titel, gell?
Nee, kostet irgendwie nur 40 oder weiß nicht, ich habe 25 Euro habe ich bezahlt. Oder so, ne? Also ich habe es vorbestellt und 25 Euro bezahlt.
Krass.
Ich weiß auch nicht, wieso.
Und es ist jetzt nicht auch nicht besonders kurz oder so. Es ist jetzt nicht irgendwie so ein 2-Stunden-Titel. Also man hat da schon richtig Full-Price-Spiel drin.
Full-Price-Game. Genau, aber du hast gerade die perfekte Überleitung zu dem größten Kritikpunkt dieses Spiels genannt. Also alles ist geil an diesem Spiel. Bis zu diesen, also die ersten 6 Stunden rockt das die Scheiße fett. Es ist eins der, also wirklich bis dahin war es eins meiner, wenn nicht das Lieblingsspiel des Jahres irgendwie. Ich war völlig begeistert. Ich liebe die Hauptcharaktere.
Man muss auch dazu sagen, wir sind beides total. Ratchet & Clank und Jack & Dexter. Genau. Und solche Spiele lieben wir ja eh total. Also wer sowas mag, der muss Recore auf jeden
Fall. Der muss das unbedingt mal ausprobieren, wenigstens. Also das ist vom Stil her, das ganze Science-Fiction-Setting, diese total herzliche Protagonistin, die du da spielst, die tollen Roboter-Figuren, die mir auch im Laufe des Spiels total ans Herz gewachsen sind. Das ist total toll charakterisiert, super Art-Design, schöne Musik, ist alles gut, alles super an dem Spiel. Spielt sich auch super. Aber pass auf, man muss während des Spiels sogenannte Prism Cores aufsammeln. Das sind halt so besondere Kerne, die ja, wie der Name sagt, aussehen wie Prisms, die leuchten so lustig und die gewährleisten dir den Zugang zu den entsprechenden
Dungeons. Also Prisma meinst du jetzt nicht Gefängnis, oder? Du meinst diese Prisma?
Ja, Prisma, genau, Prism. Ja, genau. Und die gewährleisten dir den Zugang zu bestimmten Dungeons. Also wenn du vor einem Dungeon stehst, dann musst du halt eine bestimmte Anzahl von diesen Prism-Cores haben.
So. Ja, wie Schlüssel im Endeffekt.
Wie Schlüssel oder wie keine Ahnung, da gibt's ja, oder wie Goldstücke oder so. Also sowas gibt's ja, so Äquivalente gibt's ja auch in anderen ähnlich gelagerten Spielen. Und das ist alles gut vom Pacing her am Anfang, weil du immer so genauso viele hast, wie du brauchst ungefähr, um in der Story voranzukommen. Manchmal fehlt dir einer oder zwei, aber den kriegst du dann halt irgendwie durch ein bisschen rumgrinden in der Umgebung, durch einen extra Gegner, durch eine extra Kiste oder so, durch ein Geheimnis. Sieht
man ja auch auf der Karte, wo man
richtig hin muss im Endeffekt. Kriegst du das auch zusammen so. Das größte Problem an dem ganzen Pacing ist, dass du für das Finale des Spiels, man kommt dann nämlich an so einem, das versuche ich jetzt mal so zum Schreiben, es ist so eine Art Turm am Ende, wo du verschiedene Etagen erklimmen musst, um bis an die Spitze zu kommen. Das ist so von der Struktur, ist es ganz interessant. Und für jede Etage brauchst du eine bestimmte Anzahl dieser Cores. Und es ist ein Vielfaches von dem, was man in den ersten 7 Stunden einsammelt. Das heißt, ab einem bestimmten Punkt kommt so dieser Final Fantasy 13 Effekt, da ist das Spiel dann auf einmal so geöffnet, so die Story geht nicht weiter und du musst die ganze Umgebung abgrasen nach diesen scheiß Cores. Und das ist richtig doof. Also der größte, also es macht das Spiel nicht komplett kaputt, weil ich mochte das so sehr, dass ich es halt trotzdem durchgespielt habe. Das
Gameplay ist ja toll, aber es ist trotzdem so ein
Dealbreaker irgendwie. Gell? Als hätten die Entwickler bemerkt, Mist, wir haben ein etwas zu kurzes Spiel gemacht, was könnten wir noch machen, um diese Spielzeit zu strecken. Und auch so diese letzten Level in dem Turm, das sind halt sehr krasse Geschicklichkeitsaufgaben, die von der audiovisuellen Gestaltung auch nicht mehr so gut sind wie der Rest des Spiels. Das ist wie so ein, ich weiß nicht, was da passiert ist. Das ist wie so ein Anhängsel irgendwie so an dem Spiel so. Also es hätte an der Stelle nach 7-8 Stunden hätte das vorbei sein können, hätte ein Endkampf kommen können und das Spiel wäre grandios gewesen. Hätte ich sofort nochmal gespielt. Aber dieses Sammeln von den Cores ist halt einfach eine Angelegenheit, da musst du dich drauf einstellen, dass das Pacing sich dann plötzlich verändert so. Also dann ist dann nicht mehr die Geschichte im Vordergrund, die echt gut erzählt ist und die wirklich Spaß macht und spannend ist und so, sondern plötzlich geht's darum, die Umgebung zu erforschen. Du hast ja gerade gesagt, es ist ja diese karge Wüste und es ist jetzt nicht so.
Eben dafür ist die Welt dann irgendwie doch zu karg, um sie da jetzt irgendwie so abzugrasen im wahrsten Sinne des Wortes, auch wenn es kein Gras gibt. Ja, schade. Also ich bin eben noch nicht an diesem Punkt. Und bis jetzt würde ich das auch sagen, was du gesagt hast. Es ist absolut tolles Pacing, tolle Geschichte, tolles Gameplay, actionreiche Kämpfe, schicke Grafik. Also mir gefällt es richtig, richtig, richtig gut. Ich finde es sehr fantastisch bis jetzt.
Ja, ja, ja.
Aber das ist natürlich echt so eine Situation, wo ich dann denke, wie unnötig. Gell?
Das einfach ist so komplett über. Das hat mich auch total geärgert. So. Also ich glaube, wenn man diese 7 Stunden hat, dann hat man so um den Dreh zwischen 15 und 20 von diesen Cores in der Story gesammelt. Und du brauchst für das komplette Ende, also für die Endsequenz, für den Endboss 45.
Ja, okay.
Kannst du, das ist scheiße.
Weißt du, jetzt irgendwie 15, 20, keine Ahnung, weißt du, ein bisschen Anspruch kann das ja schon haben.
Ja, ja, genau. Also einen kleinen Ansporn in die Welt zu gehen, um mal zu gucken, was
da noch gibt. Das ist halt so der Riddler-Moment, gell? Wie bei Batman Arkham Knight, wo man dann sagt, so geil, ich habe das Spiel jetzt genügend gespielt, ich habe irgendwie Riddler-Rätsel auch gemacht, wenn ich sie gefunden habe. Und dann kommt auf einmal so, ja, um das echte, wahre Ende zu sehen, sammel doch bitte alle Riddler, alle 200 oder 150 Riddler-Rätsel. Ja, und du dann auch denkst so, nee, will ich jetzt nicht. Ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich gerne das Ende sehen möchte.
Ja. Das haben sie halt bei Final Fantasy 13.1 haben sie das auch so gemacht. Das ganze Spiel war linear. Und wurde dafür ja auch kritisiert, alle so ist doof und so, aber es war wenigstens ein konsistentes Spiel mit einer Geschichte und blablub. Ja. Sondern kurz vor Ende wird das Spiel dann so geöffnet und dann muss diesen Open-World-Part spielen, um das Ende zu sehen und eierst dann so plötzlich in einem komplett neuen Spiel durch die. Ich sag ja nicht, dass das grundsätzlich schlecht ist, aber das bei ReCore im Speziellfall ist das Ganze wirklich diese ersten 7 Stunden so gut und machen so viel Spaß und sind so gut designt, dass man sich einfach denkt, warum? Why? So, warum kannst du nicht, also wenn sie es wenigstens, ich hatte mir echt gewünscht, dass sie per Patch dann sagen, so, dann brauchen wir nicht 45, dann brauchen wir halt, lass es 30 oder noch weniger irgendwie sein, so dass die Spieler schneller durch dieses Spiel kommen. Aber das ist einfach eine völlig überflüssige Streckung der Spielzeit, so die auch das ganze Pacing komplett kaputt macht. Und es ist halt kacke, weil dann hast du, also der Effekt ist ja dann bei dir, du bist halt die ersten Stunden so drin in der Geschichte und dann spielt man dann halt 10, 20 Stunden lang diese Sucherei und dann kommt plötzlich ein letztes Kapitel. Und du bist dann ja überhaupt gar nicht mehr drin in der Geschichte. So, es ist halt so, als würdest du das letzte Kapitel von einem Buch lesen, nachdem du Urlaub gemacht hast. So, das fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Ich verstehe nicht, warum sie das gemacht haben.
Ganz kurz noch, weil ich gerade dran gedacht habe, als du es gesagt hast, die 6-7 Stunden sind geil. Wer es selber mal ausprobieren möchte, aber eben nicht diese 40 € investieren möchte, weil er denkt, das Ende und so. Die erste halbe Stunde ist umsonst. Es gibt die klassischen Demos wieder.
Oh.
Also Microsoft hat gesagt, wir machen eine Free Time Trial. Also keine klassische Demo in dem Sinne, aber du kannst eben in den Xbox und in den Windows Store gehen, in den Windows 10 Store und dir ReCore ganz normal runterladen und hast dann quasi eine getimte Demo. Das heißt, du kannst die erste halbe Stunde komplett einfach so das normale Spiel spielen. Ist jetzt vielleicht ein bisschen kurz, weil, wie ich schon gesagt habe, es dauert eigentlich ein bis zwei Stunden, bis man alle Waffen und solche Geschichten hat. Aber immerhin kriegt man mal so einen ganz guten Eindruck, wie die Plattformer, ob man damit zurechtkommt, ob einem die Kämpfe Spaß machen. Also finde ich trotzdem besser, als wenn es sowas gar nicht gäbe. Und die Geschichte ist gut erzählt, haben wir schon gesagt, und sie ist vor allem auch Englisch und Deutsch. Also eine komplette deutsche Sprachausgabe mit angenehmen Stimmen, die auch wirklich gut übersetzt sind. Die englische gefällt mir traditionell ein bisschen besser. Und da muss ich noch eine Anekdote erzählen. Ich habe es ja auf dem PC gespielt. So, an der Xbox haben wir ja schon oft über diese Dilemma gesprochen. Inzwischen geht's aber ja in der Xbox One, dass du die Sprache auf Englisch stellst und der Store auf Deutsch bleibt. Inzwischen ist es gepatcht worden. So, jetzt spiele ich am PC seit neuestem und was war da? Ich gehe in ReCore, dann drücke Start zum Beginn. Ich so, okay, dann fängt das Spiel an. Ich so, okay, Deutsch, ich stell mal um. Gehe in die Optionen, nix. Gears of War habe ich auch probiert, auch nix. Ich so, hä? Geh in Forza Horizon, das sind gerade so diese drei Xbox Play Anywhere Spiele, war auch nix. Gab's nirgends eine Sprachoption. Und da bin ich wieder zurück in ReCore und ich so, bin ich jetzt bescheuert? Warum gibt's denn in keinem Xbox Play Anywhere Spiel eine Sprachoption? Das kann ja nicht sein.
Ja.
Und dann habe ich recherchiert und rumgeguckt und habe dann endlich eine Lösung gefunden. Man muss wirklich tatsächlich bei Xbox Play Anywhere Titeln eine Sprachoption in Windows installieren, weil die Xbox Play Anywhere Titel, die laufen ja in so einer eigenen Umgebung, in diesem Windows, ich weiß gerade nicht, wie das heißt, dieses Kapsel-Dings da, weißt schon.
Die VR-Umgebung oder wie heißt das? Virtual Box oder sowas?
Es hat so einen speziellen Namen von Windows 10. Ich bin mir gerade nicht, ist egal. Also wie so eine Kapselgeschichte. Und die greift einfach direkt auf die Spracheinstellung des Betriebssystems. ein. So, das heißt, du musst in deine normalen Windows-Einstellungen, vielleicht sucht es ja auch jemand wie verrückt jetzt, musst in die Systemeinstellungen bei Sprache, musst dann dort englisches Sprachpaket für Windows installieren und dort idealerweise noch dann die deutsche Tastatur dazu. Weil sonst hast du, wenn du nämlich dann auf Englisch umstellst, auch die englische Tastatur und hast kein RÜÜ mehr und solche Geschichten, ja. Also englisches Sprachpaket installieren, dort die deutsche Tastatur, die englische Tastatur rausschmeißen, also die amerikanische. Und ab dem Moment hat man dann nach einem Neustart, glaube ich, unten rechts in der Taskleiste sozusagen, in dieser Systemleiste, so ein DEU-Icon. Und da kann man dann umschalten eben auf Eng, also auf Englisch.
Das ist ja ganz schön kompliziert.
Ja. Das heißt, du musst vor dem Starten des Spiels deine Sprache im Windows umstellen und dann kannst du das Spiel starten und dann ist es Englisch. Völlig komisch.
Das ist ja doof. Aber die deutsche Synchro ist echt gut bei ReCore. Ja. Also ich finde, sie haben was ja wichtig ist ja Jewel als Hauptcharakter und man hat auch so zwischen ihr und ihrem Vater sind die Gespräche oder vielmehr diese, es sind ja nicht wirklich Gespräche, aber die Logs und diese Nachrichten sind halt einfach total wichtig und sie transportieren aber auch im Deutschen genau die Wärme, die diese Sprache auch braucht. So. Und deswegen kann man sich mit Jewel auch sofort identifizieren. Die ist halt jung, die hat so eine junge Sprache auch, die sagt auch mal so Sachen wie Bam oder cool, aber damit, also konnte ich mich sofort identifizieren, weil es ist eine lockere Sprache. Aber es ist
nicht selbstironisch, das Spiel. Nee. Das ist nicht so Ratchet und Clank Humor, sondern es ist einfach total herzlich.
Ja. Ist einfach herzlich. So, sie ist einfach ein total nettes Mädel und sie hat transportiert trotzdem so genug Emotionen und so eine Einfühlsamkeit, die vielen anderen Protagonisten in so Science-Fiction-Spielen auch einfach so abgeht. Also man kennt ja oft diese, ja, die Erde ist am Arsch so und es sind nur noch diese knallharten Mad Max-Typen. Jewel ist genau das Gegenteil. Also die kann zwar, sie ist halt eine krasse Kämpferin, aber sie ist als Mensch einfach total eine Person, mit der man sich total gut identifizieren kann. Und ihr Vater halt auch.
Hoffnungsvoll, gell? Sie hat irgendwie die Hoffnung nicht aufgegeben und so. Das ist
ja total und diese diese Sache mit dem Vater, da gibt's halt noch mehr, also das will ich jetzt nicht verraten. Es gibt halt irgendwie noch andere Figuren, über die man was erfährt, die sind auch ganz cool, aber das mit dem Vater, das hat mich irgendwie auch tatsächlich berührt, weil ich fand du wusstest halt eben, dass er sein Kind nie wiedersehen wird, aber dass das Kind einfach so eine große Aufgabe macht und das ist so dieses Prinzip, arbeite einfach so hart, dass deine Kinder besser werden, als du jemals warst, so. Und so hat der Vater gearbeitet und das ist total Schnief, ist wirklich schön gemacht. Ja, und es sind wirklich es ist jetzt nicht so mega viel an Tagebucheinträgen im Vergleich zu anderen Spielen, aber es ist immer auf dem Punkt. Es ist total gut und exakt geschrieben. Und ich ziehe da echt meinen Hut vor dem Autor oder vor der Autorin, die das gemacht hat. Mhm. Total gut. Und ich würde es trotz dieser Einschränkung mit den 45 Prison Cores, würde ich es trotzdem empfehlen.
Ja, das ist ja wirklich nur das Ende. Also man muss es ja nicht machen.
Man muss, mein Gott. Also es ist auch, glaube ich, eine Art und also eine Frage auch, wie man das Spiel spielt, weil man kann ja auch zwischen den Missionen, zwischen Hauptmissionen immer noch abdriften jederzeit und diese Sachen suchen. Das habe ich einfach nicht gemacht, weil ich die Geschichte so geil fand und ich habe das am Stück gespielt und hatte dann so diesen, jetzt muss ich die Dinger suchen. Ja. Man kann ja auch, also je nachdem, was für ein Spieltyp ist, das dann vielleicht so ein bisschen so machen, wie man bei Assassin's Creed Spielen eher so tendiert. So, ach, hier ist noch was. Und
da ist aber noch dafür finde ich es nicht spannend genug. Also das muss man dem Spiel schon sagen. Die Story will ich auch weiterverfolgen, aber dieses Rumlaufen, das ist mir zu trocken. Ja. Also da fehlt einfach so dieser Hauptcharakter der Stadt, was du bei Assassin's Creed oder Batman oder so hast.
Ja, das stimmt.
Bei einem Open-World-Spiel, dafür ist es nicht Open-World genug. Und es muss ja nicht jedes Spiel Open-World sein. Ich finde es völlig in Ordnung, dass es auch so eine karge Oberwelt ist, solange die Dungeons gut sind. Nur halt schade, dass die Entwickler das nicht verstanden haben am Ende des Tages mit diesem Kurs. meinst du, das ist auch der Hauptgrund, warum das Spiel so ein bisschen eher mittelmäßig bewertet wird? Also ich verstehe es bis jetzt noch nicht so ganz. Mal von dem Ende abgesehen und dass man halt auf der Welt oberhalb nicht so viel zu tun hat. Aber das Spiel hat eher so mittelmäßige Geschichten, also so von 50, 5 von 10, 6 von 10, weißt du, so in der Größenordnung.
Du meinst die Reviews, ne? Das verstehe ich auch nicht so.
Das ist kein 70er oder 80er Titel geworden. Das ist eher so ein 60er, 65er Titel geworden. Und das verstehe ich ehrlich gesagt nicht so ganz, auch wenn ich Wertungen ansonsten ja nicht so wichtig finde, aber an dem Aspekt, weil dafür ist es mir irgendwie zu menschlich, dieses Spiel, und zu gut vom Gameplay, was Jump'n'Run und Kämpfe angeht. Deswegen verstehe ich es ehrlich gesagt nicht.
Ich kann die auch nicht nachvollziehen, klar. Also das ist ein Riesenkritikpunkt, was wir da jetzt genannt haben mit dem Kurs. Aber sind wir mal ehrlich, das machen andere Spiele auch. Bei anderen Spielen wird man nur halt viel besser drauf.
Batman, ja,
und ja, man wird halt, beste Spiel der Welt. Man wird halt auch viel besser drauf vorbereitet bei den anderen Spielen, weil die, also wenn du so einen Far Cry anfängst, dann weißt du ja von vornherein, dass du da jeden möglichen Scheiß einsammeln musst, ne, um voranzukommen. Recore trifft dich da einfach ein bisschen unvorbereitet, ne? Und ich glaube, das ist eine Frage der Erwartungshaltung.
Das ist doch nicht der Grund, so abzuwerten, wenn man davor sehr viel Spaß hatte.
Ich verstehe, ich weiß es auch nicht. Und es ist halt auch so, dass ich habe auch oft gelesen, dass Recore vom Design so, Achtung, tolles Wort, altbacken sei.
Gerade ist doch geil.
Aber das finde ich total gut, dass es so ist wie die alten Spiele, weil das sind ja Sachen, die einfach total gut funktionieren. Und es spielt ja keine Rolle, ob das super innovativer, krasser, neuer Scheiß ist, den man so noch nicht gesehen hat, oder ob es einfach gute, gut funktionierende Gameplay-Mechaniken sind, die in Spielen wie Metroid Prime zum Beispiel auch gut funktioniert haben. Metroid Prime ist immer noch besser, klar, also ist ein bisschen geschliffener, ist halt auch, hat doch diesen Nintendo Seed of Quality mit drauf und so. So gut ist es jetzt nicht, aber es ist auf jeden Fall nicht diese durchwachsenen Kritiken. Also das habe ich auch nicht kapiert. Also mir persönlich, ich muss sagen, trotz dieses Riesenfehlers mit diesem Course, eins meiner Lieblingsspiele dieses Jahr. Locker flockig. Kann es jetzt nicht uneingeschränkt empfehlen, weil ich fand, das war schon ein Bummer, der mich ärgert. Ja. Aber ich hoffe ganz stark, dass da wirklich ein zweiter Teil kommt. Also das Ende ist halt auch so, ich darf jetzt gar nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall so, dass es so aussieht.
Hast du das gemacht oder wie? Hast du dieses Course dann?
Ja, ich habe es durchgespielt, aber ich habe halt auch 20
Stunden. Dann verstehe ich, glaube ich, also wenn man das dann macht, diesen Drag, dann ist es wahrscheinlich sehr, sehr monoton, weil dann gibt's ja keine Geschichte mehr, und dann muss man als Tester natürlich auch ganz klar sagen, wenn man die volle Leistung haben will des Spiels, sprich das Ende zu sehen, dann muss man natürlich diese tröge letzte Hälfte irgendwie auch dann abwerten und abstrafen. Gell? Wenn man jetzt natürlich locker sagt, ne, mir reicht es, wenn ich für meine 40 Euro die 6-7 Stunden Spaß habe und das Ende auf YouTube angucke, dann kann man es natürlich auch wieder ganz anders beurteilen.
Ja, ist jetzt nicht so, dass das Spiel dann plötzlich super scheiße wird, ne? Mhm. Also es ist ja, es sind ja immer noch dieselben Mechaniken. Mir hat das Kämpfen und das Geheimnisse suchen schon eine Menge Spaß gemacht. So, es ist halt einfach nur ein anderes
Spiel.
Aber es ist
dann halt wie, wenn der Spätzle mit Fleisch isst und alles ist schön und schwimmt, weißt du, die Spätzle schwimmt und dann ist auf einmal die Soße leer und du hast nur noch trockene Spätzle.
Nee, ist richtig. Das
Fleisch ist kalt.
So ist es. Also perfekt umschrieben. Ja, genau. Aber trotzdem gutes Spiel. Also mir hat's sehr, sehr gefallen. Ich hoffe, dass die Abenteuer von Jule dass wir da noch einen zweiten Teil sehen, der das irgendwie weiterführt, weil das war ja auch die Absicht hinter diesem geringen Preis. Also ich gucke jetzt gerade auf Amazon, das kostet 35 Euro. Das ist ein Witz, der Preis. Neu, also ja, also Gebrauch kriegt man es für einen 20 und ich habe es halt vorbestellt aus UK, da habe ich es auch für 25 Euro gekriegt. Das ist ja wirklich, also
It's a steal.
Man kann es, also wenn das jetzt gut klang, was wir erzählt haben, dann kann man es wenigstens mal probieren. Und das ist halt mal ein anderes Spiel, das ist halt anders. Es fühlt sich halt auch anders an. Also es ist schon ein Spiel, was heraussticht dieses Jahr.
Ne. Jo. Ich habe jetzt gedacht, du bringst einen Kernwitz, weißt du? So.
Du hast mir die alle weggenommen. Du hast die alle entkernt.
Gut, dann geht raus, probiert die Demo aus. Wir können es empfehlen. Ich glaube, wir haben es klar und deutlich gesagt, trotz der kleinen Einschränkung. Ich muss jetzt weiterspielen.
Ja, wünsche ich viel Spaß. Alles klar, dann bis morgen.
Tschüss.